Liebe Besucher, wir heißen Sie herzlich willkommen in der Mutterkirche von Carini, die der heiligen Maria Himmelfahrt geweiht ist.
Dieser Führer wurde von der Verein Jonathan Livingston OD5 mit Unterstützung der Gemeinde Carini erstellt, dank der Mittel des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans des Kulturministeriums, die in Mission 1 Digitalisierung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Kultur und Tourismus und Komponente 3, Tourismus und Kultur 4,0, enthalten sind. Bevor Sie die Schwelle dieses heiligen Ortes überschreiten, halten Sie einen Moment inne und lassen Sie sich von der Geschichte umhüllen. Sie stehen vor einem Gebäude, dessen Wurzeln bis ins späte 15. Jahrhundert zurückreichen, in einer Zeit großer Veränderungen für Sizilien und ganz Europa. Es war 1492, als der Bau dieser Kirche begann, im selben Jahr, in dem Christoph Kolumbus Amerika entdeckte und die katholischen Könige die spanische Reconquista abschlossen. Ein Jahr epochaler Veränderungen, das auch den Beginn dieses außergewöhnlichen architektonischen und spirituellen Abenteuers markierte. Die Adelsfamilie La Grua Talamanca, Herren von Carini, wollte diese prächtige Kirche. Es ging nicht nur darum, einen Ort der Anbetung zu bauen, sondern ein Symbol ihrer Macht, ihrer Frömmigkeit und ihrer unauflöslichen Verbindung zur Gemeinschaft zu schaffen. Der Bau ging nicht schnell. Es dauerte Jahrzehnte unermüdlicher Arbeit, sorgfältiger Planung, der Suche nach den besten Materialien und den geschicktesten Handwerkern. Im Jahr 1523, 30 Jahre nach Baubeginn, erhielt die Kirche schließlich die Anerkennung als Pfarrei und festigte damit ihre zentrale Rolle nicht nur im religiösen, sondern auch im sozialen und wirtschaftlichen Leben des Dorfes. Im 16. und 17. Jahrhundert erlebte die Kirche eine Phase kontinuierlicher Bereicherung. In diesen Jahrzehnten entstanden die ersten Dekorationszyklen, als Künstler wie Vincenzo Blandino den schwarz-weißen Barockstil einführten, der der Struktur eine erste, außergewöhnliche Eleganz verlieh. Doch Zeit und Feuchtigkeit, unerbittliche Feinde der Kunst, begannen bald, diese frühen Werke zu bedrohen, was Restaurierungsarbeiten erforderlich machte, die sich in den folgenden Jahrhunderten fortsetzen sollten. Das 18. Jahrhundert markierte eine wahre Wiedergeburt für die Mutterkirche. Unter der erleuchteten Führung von Erzpriester Carlo Ballarini, der die Pfarrei von 1775 bis 1998 leitete, wurde ein Umgestaltungsprojekt in Angriff genommen, das diese Kirche zu dem Meisterwerk machen sollte, das sie heute bewundern können. Ballarini handelte nicht allein. Es gelang ihm, den Fürsten von Carini, die kirchlichen Autoritäten und die gesamte Bevölkerung zur Unterstützung der immensen Restaurierungskosten zu bewegen. Die besten Künstler der damaligen Zeit wurden berufen. Giuseppe Testa, Schüler des großen Vito Danna, Gregorio Lombardo, Meister der Stuckarbeiten und viele andere Handwerker von außergewöhnlichem Talent. Diese Männer verwandelten die Kirche in ein Theater der Schönheit, indem sie neoklassische Elemente einführten, die sich perfekt mit den bestehenden Strukturen harmonisierten und so einen Dialog zwischen verschiedenen Epochen schufen, der diesen Ort noch heute einzigartig macht. Das 19. Jahrhundert brachte neue Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten. In dieser Zeit hinterließen Künstler wie Girolamo Bagnasco ihre Spuren mit Holzskulpturen von seltener Schönheit. Doch der wahre Protagonist der Restaurierung des 19. Jahrhunderts war Monsignore Tommaso Manino, unter dessen Führung zwischen 1927 und 1931 der Künstler Onofrio Tomaselli zusammen mit seinem Sohn Armando und anderen lokalen Malern ein umfangreiches Restaurierungsprojekt in Angriff nahm, das den Fresken von Testa ihren ursprünglichen Glanz zurückgab. Nachdem Sie nun die Geschichte dieses Ortes kennen, heben Sie den Blick und lassen Sie sich von der Pracht der Fassade, die sich vor Ihnen erhebt, gefangen nehmen. Es ist ein Meisterwerk des sizilianischen Spätbarocks, ein Werk, das architektonische Imposanz mit dekorativer Raffinesse zu verbinden weiß. Beachten Sie die Gesamtstruktur. Drei große Portale öffnen sich als feierliche Einladungen, das Reich des Heiligen zu betreten. Jedes dieser Portale wird von halbkreisförmigen Giebeln gekrönt, die elegant mit Motiven verziert sind, die an die klassische Tradition erinnern, neu interpretiert nach dem Barockgeschmack. Die beiden Glockentürme, die die Fassade flankieren, sind asymmetrisch. Dies ist kein Mangel an Planung, sondern eine bewusste Entscheidung. Einer dieser Glockentürme wurde zu einem Uhrturm umgebaut. Ein Detail, das bezeugt, dass die Kirche nicht nur ein Ort der Anbetung war, sondern das pulsierende Herz des Gemeinschaftslebens, der zeitliche Bezugspunkt für die gesamte Stadt. Der Uhrturm, gemeinhin Il Tocco genannt, war schon immer der Treffpunkt für Menschen, die sich an diesem Ort zu einer bestimmten, dem Glockenschlag entsprechenden Zeit verabredeten. Bewegen Sie sich nun leicht nach rechts und gehen Sie zu der eindrucksvollen Loggia mit drei Bögen, die sich auf der rechten Seite der Kirche öffnet. Dieses Element schuf nicht nur Harmonie im architektonischen Ensemble, sondern bot an heißen Tagen auch Schutz und Schatten. Doch der wahre Schatz der Seitenfassade sind die polychromen Paneele, die die Wand unmittelbar nach der Loggia schmücken. Diese lebhaften Paneele, bestehend aus Majolika aus dem 18. Jahrhundert, wahre Juwelen der sizilianischen Keramikkunst, sind von Ignazio Milone signiert und auf 1715 datiert. Sie stellen dar den heiligen Vitus, den jungen Märtyrer, der Schutzpatron der Stadt ist, die heilige Rosalia, die palermitanische Heilige, die in ganz Sizilien so sehr geliebt wird und hier als Beschützerin vor Pest und Katastrophen verehrt wird. Die Himmelfahrt Mariens, das zentrale Thema der Weihe dieser Kirche. Und schließlich das allerheiligste Kruzifix, Darstellung der Passion und Erlösung Christi. Die Farben sind auch nach drei Jahrhunderten noch lebendig. Das Kobaltblau des Himmels, das Zinnoberrot der Mäntel, das Gold der Heiligenscheine, das Grün der Landschaftshintergründe. Diese Farben sind dank der Majolika-Technik einer Kunst, die in Sizilien absolute Exzellenz erreichte, nicht verblasst. Jedes Paneel wurde zuerst modelliert, dann mit Mineralpigmenten bemalt und schließlich bei sehr hohen Temperaturen gebrannt, die die Farben für immer fixierten. Das Ergebnis ist das, was Sie sehen. Diese Paneele waren nicht immer hier. Ursprünglich bedeckten sie vollständig die Spitze des Glockenturms und schufen einen spektakulären Farbeffekt. Aber jetzt, lieber Besucher, lade ich Sie ein, die Eingangsschwelle dieses heiligen Ortes durch das Hauptportal zu überschreiten. Halt die Audioguide an und drücke wieder Play, sobald du die Eingangstür durchschritten hast. Willkommen in der Mutterkirche von Carini. Der erste Eindruck ist der, sich in einem Raum zu befinden, der sich ins Unendliche auszudehnen scheint. Die Struktur der Kirche selbst folgt dem Modell des lateinischen Kreuzes, einem Symbol des Christentums, aber auch einer architektonischen Form, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen liturgischer Funktionalität und ästhetischer Schönheit gewährleistet. Vor ihnen öffnet sich die Perspektive, die zum Hochaltar führt. Aber jetzt gehen Sie zur ersten Kapelle, die sich im linken Seitenschiff öffnet. Ich lade Sie ein, den Blick zur Decke dieses Kirchenschiffs zu erheben. Was Sie über sich sehen, ist ein wahrer gemalter Himmel, ein Meisterwerk der sakralen Kunst, das Episoden aus dem Neuen Testament erzählt, die mit dem öffentlichen Wirken Christi verbunden sind. Das Tonnengewölbe weist 5 freskierte Felder auf, die jeweils von weiß-goldenen Stuckfriesen mit 8-eckigen Blumenmotiven von exquisiter Verarbeitung umrahmt sind. Diese Fresken sind nicht zufällig angeordnet, sondern folgen einer präzisen Erzählsequenz, die sich longitudinal vom Querschiff zur Gegenfassade erstreckt und den Gläubigen auf einem Weg des Glaubens und der Kontemplation begleitet. Das erste Fresko des Gewölbes des linken Kirchenschiffs, das Sie beim Blick nach oben bewundern können, ist ein Meisterwerk der sakralen Kunst, das eine der ergreifendsten Episoden des Wirkens Jesu erzählt, die Heilung des Gelähmten. In der Mitte der Szene erhebt sich Christus in all seiner göttlichen Majestät, gekleidet in eine weiße Tunika, die Reinheit symbolisiert, und einen roten Mantel, der an das Blut der Erlösung erinnert. Seine Gestalt dominiert die Szene, und die Geste seiner rechten Hand, erhoben als Zeichen des Befehls und des Segens, scheint immer noch die evangelischen Worte widerhallen zu lassen. Wach auf, steh auf, nimm dein Bett und geh. Nun wenden Sie Ihren Blick der ersten Kapelle zu, die sich links öffnet. Dies ist die Kapelle der Velatio Crucis, ein Raum, der eine der ältesten und eindrucksvollsten liturgischen Traditionen der katholischen Kirche bewahrt. Der Raum ist in die seitliche Mauerstärke eingelassen und öffnet sich zum Kirchenschiff mit einem einfachen rechteckigen Joch. In der Mitte der Kapelle befindet sich ein bescheidener Holzaltar, der für das Aufstellen von Kerzen oder Blumen während der Karwoche vorgesehen ist. Diese Abwesenheit eines Altartisches unterstreicht die primäre Funktion der Kapelle. Sie ist kein Ort der eucharistischen Feier, sondern der Ausstellung und Kontemplation. Doch der wahre Schatz dieser Kapelle ist das große Tuch, das die Rückwand dominiert. Es ist ein Leinentuch von beträchtlicher Größe, etwa 3 mal 1,5 Meter, das eine der ältesten liturgischen Traditionen des Christentums darstellt, die Velatio Crucis. Dieses Tuch, in monochromer brauner Tempera gemalt, ist wahrscheinlich das Werk palermitanischer Werkstätten und entstand zwischen dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. In der Mitte erhebt sich das Kreuz mit dem gekreuzigten Christus, dargestellt mit jener Dramatik, die der Kunst der Passion eigen ist. Doch es ist nicht nur eine Darstellung der Kreuzigung. Es ist die Vorwegnahme der Pietà, wie die Anwesenheit der Figuren zu Füßen des Kreuzes andeutet. Am Fuße des Kreuzes steht die schmerzensreiche Jungfrau, Maria, die den höchsten Schmerz der Mutter erlebt, die ihren Sohn sterben sieht. Ihre in einen dunklen Mantel gehüllte Gestalt drückt den ganzen Schmerz der Menschheit angesichts des Geheimnisses des unschuldigen Leidens aus. Neben ihr ist die Magdalena vom Schmerz gebeugt dargestellt, in einer Haltung, die die Verzweiflung dessen ausdrückt, der alles verloren hat, was seinem Dasein Sinn gab. Der Evangelist Johannes, der geliebte Jünger, vervollständigt diese Gruppe von Figuren, die die gläubige Menschheit darstellen, die Christus auch in der dunkelsten Stunde nicht verlässt. Seine Anwesenheit erinnert an die Worte Jesu vom Kreuz: Siehe, deine Mutter. Worte, die Maria der Kirche und die Kirche Maria anvertrauen. Doch was war die ursprüngliche Funktion dieses Schleiers? Während der Fastenzeit und insbesondere vom Karfreitag bis zur Osternacht wurde dieser Schleier herabgelassen, um die heiligen Bilder der Kirche zu bedecken. Es war eine alte Tradition, die dazu diente, die Gläubigen zur Meditation über die Passion Christi anzuleiten, indem sie ihnen vorübergehend den Trost der heiligen Bilder entzog, um ihre Aufmerksamkeit auf das Geheimnis des erlösenden Leidens zu konzentrieren. Diese Kapelle bewahrt die ursprüngliche Verwendung dieser Tradition und zeugt von einer liturgischen Praxis, die heute wenig verbreitet, aber von großem spirituellem Wert ist. Wenn Sie zur zweiten Kapelle weitergehen, heben Sie den Blick erneut zum Gewölbe des linken Kirchenschiffs. Das zweite Fresko erzählt eine der bedeutendsten Episoden des Evangeliums, die Berufung der ersten Jünger. In der Mitte der Komposition erhebt sich Christus in seiner göttlichen Majestät und der liebevollen Einladung an diejenigen, die berufen sind, ihm zu folgen. Seine ausgestreckte Hand befiehlt nicht, sondern lädt ein. Sein Blick richtet nicht, sondern empfängt. Die Protagonisten dieser Szene sind zwei Fischerbrüder, wahrscheinlich Petrus und Andreas, wie das Matthäusevangelium erzählt. Einer der beiden Brüder beugt sich, um die Netze einzuholen, noch in die tägliche Arbeit vertieft, aber sein Körper streckt sich bereits Christus entgegen, als ob er den göttlichen Ruf spürte. Der andere Bruder hat stattdessen den Blick zu Jesus erhoben, und in seinem Ausdruck können Sie die Zustimmung dessen lesen, der in der rufenden Stimme die Stimme Gottes erkennt. Die Umgebung, die den Hintergrund der Szene bildet, ist die Küste des Sees Genezareth, gemalt mit jener landschaftlichen Meisterschaft, die die gesamte Dekoration dieser Kirche auszeichnet. Wenn Sie das linke Kirchenschiff entlang gehen, stehen Sie nun vor der zweiten Kapelle, die dem Ecce Homo gewidmet ist. Sie hat eine schlichte, aber elegante Architektur. Es handelt sich um einen rechteckigen Raum, der von einem verputzten Tonnengewölbe bedeckt ist und bewusst auf Wandmalereien verzichtet. Diese Wahl ist nicht zufällig. Die architektonische Nüchternheit konzentriert die gesamte Aufmerksamkeit auf die künstlerischen und spirituellen Schätze, die die Kapelle birgt. Der Altar, der die Kapelle dominiert, ist ein Meisterwerk neoklassischer Kunst. Ein Werk, das die Reinheit der Linien mit dem Reichtum der Materialien zu verbinden weiß. Beachten Sie die Altarfront aus antikem Grün, einer Marmorsorte mit kostbaren Maserungen, umrahmt von rotem Marmor aus Castellammare. In der Mitte zieht ein goldenes Herz sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Es ist das Symbol des Ecce Homo, des Herzens Christi. An den Seiten des Altars verleihen zwei schlanke ionische Säulen aus rotem Marmor einen Hauch klassischer Eleganz, die in den Eckpfeilern des Aufbaus wieder aufgegriffen werden. Doch der wahre Schatz dieser Kapelle befindet sich in der Mitte, ein kleiner Marmortempel, der selbst ein Kunstwerk ist. Vier weiße Säulen mit vergoldeten Kapitellen umrahmen und schützen das Herz der Kapelle. Eine Holzbüste des Ecce Homo. An den Seitenwänden der Kapelle befinden sich zwei große Gemälde aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die das ikonografische Programm dieses heiligen Raumes vervollständigen. An der linken Wand zeigt ein Gemälde der spätbarocken palermitanischen Schule einen fliegenden Engel, der einem jungen Soldaten, dem heiligen Viktorin, die Märtyrerpalme und eine Krone reicht. An der rechten Wand zeigt ein weiteres Gemälde den heiligen Blasius, den Bischof mit Mitra und Bischofsstab, der segnet. An seiner Seite bringen ein Franziskanermönch und eine verschleierte Frau ihre Opfergaben dar. Das obere Gemälde, das der Grablegung gewidmet ist, schließt den ikonografischen Zyklus der Kapelle ideal ab und führt den Gläubigen von der Verspottung des Etze Homo zur Vorwegnahme der Auferstehung. Wenn wir weitergehen und zum Gewölbe blicken, zeigt das dritte Fresko, das wir antreffen, eine der zartesten und bedeutsamsten Szenen des Evangeliums. Lass die Kinder zu mir kommen. Die Szene spielt auf dem Sockel einer Treppe. Ein architektonisches Detail, das nicht zufällig, sondern zutiefst symbolisch ist. Die Treppe repräsentiert den geistigen Aufstieg. Doch hier steigt Christus zu den Kleinen herab, beugt sich auf ihr Niveau herab und zeigt, dass die göttliche Liebe ihrer menschlichen Zerbrechlichkeit und Einfachheit entgegenkommt. In der Mitte der Szene ist Jesus mit erhobener rechter Hand in segnender Geste dargestellt. Die linke Hand streichelt zärtlich den Kopf eines Kindes. Die Protagonisten dieser Szene sind drei Kinder, die von einer jungen Mutter und einer älteren Frau gebracht werden. Beachten Sie, wie der Künstler die verschiedenen Lebensalter des Menschen darzustellen wusste. Die Unschuld der Kinder, die mütterliche Fürsorge der jungen Frau, die Weisheit des reifen Alters der älteren Frau. Es ist die gesamte Menschheit, die sich Christus darstellt, aber durch ihre reinsten und einfachsten Glieder. Die nächste Kapelle im linken Kirchenschiff ist dem heiligen Petrus gewidmet, dem Fischer aus Galiläa, den Christus als Grundstein seiner Kirche erwählte. Die Statue ist eines der bedeutendsten skulpturalen Werke dieser Kirche, aus Holz geschnitzt und dem berühmten Künstler Girolamo Bagnasco im 19. Jahrhundert zugeschrieben. Der heilige Petrus ist in seiner apostolischen Würde dargestellt, ohne jedoch jene Menschlichkeit zu verlieren, die ihn dem Herzen der Gläubigen so nahe bringt. In seiner rechten Hand hält er den symbolischen Schlüssel, das Attribut, das ihn sofort identifiziert und an die Worte Christi erinnert: Dir werde ich die Schlüssel des Himmelreichs geben. Beachten Sie die außergewöhnliche Sorgfalt, mit der die Details des Faltenwurfs geschnitzt wurden. Die Falten des Gewandes folgen den Bewegungen des Körpers mit einem Naturalismus, der den Stoff echt erscheinen lässt. Die Gesichtszüge sind mit einer Präzision geschnitzt, die die Meisterschaft des Künstlers offenbart. Der Bart, mit kleinen Locken dargestellt, im Zentrum der Komposition entfaltet sich die Begegnung zwischen menschlicher Blindheit und göttlichem Licht. Der blinde Bettler ist in einer Haltung dargestellt, die seine ganze Bedürftigkeit ausdrückt. Er streckt seinen Stock Christus entgegen, eine Geste, die zugleich Bitte um Hilfe und Akt des Glaubens ist. Der Blinde wird mit einem bewusst raueren Körper dargestellt. Die schlanken Beine unterstreichen seine körperliche Schwäche. Die aschblaue Farbe seines Gewandes ist nicht zufällig. Diese Farben erinnern an Traurigkeit, Armut. Es ist der Mensch, der auf das Wesentliche reduziert ist, von allem entblößt außer dem Glauben. Christus, auf der anderen Seite der Szene, ist mit der mitfühlenden Majestät dargestellt, die alle Fresken dieses Gewölbes kennzeichnet. Er beugt sich zum Blinden, nähert sich seinem Leiden. Die für dieses Fresko verwendete Maltechnik offenbart die Hand eines Meisters in der Kunst des Chiaroscuro. Beobachten Sie, wie das Licht von der Figur Christi auszugehen scheint und die gesamte Szene allmählich erhellt. Auf unserem Weg entlang des linken Kirchenschiffs gelangen wir zur vierten Kapelle, die dem heiligen Andreas gewidmet ist, dem Bruder des Petrus, dem ersten der Apostel, der als erster Jesus als den Messias erkannte. Die Statue, die wir vor uns sehen, ist eines der ältesten und kostbarsten skulpturalen Werke dieser Kirche. Ein anonymes Meisterwerk aus dem 16. Jahrhundert, das Jahrhunderte der Hingabe und Kunst in sich birgt. Diese Statue, obwohl das Werk eines anonymen Künstlers, trägt die ganze Ausdruckskraft und spirituelle Tiefe der italienischen Renaissance in sich, einer Epoche, in der die sakrale Kunst Gipfel erhabener Schönheit erreichte. Der heilige Andreas ist mit dem diagonalen Kreuz dargestellt, dem Attribut, das ihn sofort identifiziert und an sein Martyrium erinnert. Das Gesicht des heiligen Andreas drückt eine außergewöhnliche emotionale Intensität aus. Der Künstler hat es geschafft, nicht nur die physischen Züge des Heiligen einzufangen, sondern auch seinen Gemütszustand. Jene Gelassenheit, die aus der Gewissheit des Glaubens entsteht. Der Künstler hat jede Falte mit einer Meisterschaft geschnitzt, die den Stoff echt erscheinen lässt, als ob er von einem leichten Wind bewegt würde. Das Kreuz, das der heilige Andreas in seinen Händen hält, ist als Symbol des Ruhmes dargestellt. Das diagonale Kreuz, auch Andreaskreuz genannt, wird in seinen Händen zu einem Siegesbanner, einem Zeichen des Triumphs. Der Altar, der die Statue beherbergt, ist ein perfektes Beispiel der Renaissance-Kunst. Über dem Altar, in einer elegant mit vergoldeten Stuckarbeiten verzierten Nische, befindet sich ein Fresko, das Szenen aus dem Martyrium des Heiligen darstellt. Setzen Sie Ihren Besuch fort und heben Sie ein letztes Mal den Blick zum Gewölbe des linken Kirchenschiffs. Das fünfte und letzte Fresko dieser Sequenz zeigt eines der beliebtesten Bilder der christlichen Tradition, den guten Hirten. Dieses Fresko schließt den narrativen Zyklus des Gewölbes wunderbar ab. Christus ist in einen purpurfarbenen Mantel gehüllt dargestellt, eine Farbe, die an seine göttliche Königswürde, aber auch an sein erlösendes Leiden erinnert. Die kleine Herde, die Christus bewacht, ist mit schnellen Chiaroscuro-Strichen wiedergegeben, die die Meisterschaft des Künstlers zeigen, das Wesen der Dinge mit wenigen, geschickten Zeichen einzufangen. Die Schafe sind nicht bis ins kleinste Detail beschrieben, aber ihre Anwesenheit wird mit einer malerischen Synthese evoziert, die sie lebendig und real erscheinen lässt. Doch nun lade ich Sie ein, Ihren Blick auf die letzte Kapelle des linken Kirchenschiffs zu richten, die der Beichte, die einen der kostbarsten Kunstschätze der gesamten Mutterkirche birgt. Das außergewöhnliche Gemälde der Anbetung der Hirten von Alessandro Allori, einem Schüler Bronzinos, datiert 1578. Es ist ein Meisterwerk der florentinischen Renaissance, das hier auf sizilianischem Boden seine endgültige Heimat gefunden hat und Gläubige und Besucher auch nach über 4 Jahrhunderten seiner Entstehung weiterhin verzaubert. Betrachten Sie die Komposition aufmerksam. Allori hat ein perfektes Gleichgewicht zwischen allen Elementen der Szene geschaffen, wo jede Figur, jedes Detail, jedes Lichtspiel dazu beiträgt, ein Gefühl von Staunen und Heiligkeit zu erzeugen, das sie vollständig umhüllen wird. Die Anordnung der Charaktere ist nicht zufällig, sondern folgt einer heiligen Geometrie, die den Blick auf das spirituelle Zentrum der Komposition lenkt. Die Hirten sind mit Ausdrücken aufrichtiger Hingabe dargestellt. Allori ist es gelungen, nicht nur das äußere Erscheinungsbild dieser bescheidenen Figuren einzufangen, sondern auch ihren Gemütszustand, das Staunen dessen, der ein Wunder erlebt. Die Kleidung der Hirten ist mit außergewöhnlicher Detailtreue und Textur gemalt, was die technische Meisterschaft des Künstlers beweist. Im Zentrum der Komposition strahlt das Jesuskind ein göttliches Licht aus, das die gesamte Szene erhellt und die spirituelle Bedeutung der Geburt Christi unterstreicht. Die von Allori dargestellte Figur der Madonna besitzt die Anmut und Süße, die die beste florentinische Maltradition kennzeichnen. Der heilige Josef, oft in den Darstellungen der Geburt Christi in den Hintergrund gedrängt, nimmt hier eine herausragende Rolle ein. Der Hintergrund des Gemäldes ist mit verschwommenen Landschaften angereichert, die der Komposition Tiefe und Realismus verleihen. Allori verwendet die Sfumato-Technik Leonardos, um Atmosphären zu schaffen, die sich ins Unendliche aufzulösen scheinen. Der Kontrast zwischen der Einfachheit der Hirten und der Majestät des dargestellten Wunders ist eines der ergreifendsten Elemente dieses Gemäldes. Die von Allori verwendete Maltechnik offenbart seine Ausbildung in Bronzinos Werkstatt und seine Kenntnis der großen florentinischen Tradition. Die Zeichnung ist perfekt. Die Farben sind geschickt verteilt. Das Licht wird als narratives und symbolisches Element eingesetzt. Es ist ein perfektes Beispiel für jene Synthese aus Schönheit und Spiritualität, die die Renaissance-Kunst auf ihrem Höhepunkt kennzeichnet. Doch diese Kapelle birgt nicht nur Alloris Gemälde. Hier wird auch eine Sänfte des Allerheiligsten Sakraments aufbewahrt, die für die Krankenkommunion verwendet wurde. Ein liturgisches Objekt, das die pastorale Fürsorge der Gemeinde für ihre schwächsten Mitglieder bezeugt. Begeben Sie sich nun zum linken Querschiff, wo sich die Herz-Jesu-Kapelle öffnet, die einst dem heiligen Sebastian geweiht war. Der Raum ist ein tiefer, rechteckiger Raum, der auf 3 Stufen aus rotem Marmor erhöht ist. Heben Sie den Blick und bewundern Sie die Wandordnung, die diesen Raum prägt. Paare von kannelierten Säulen mit Kompositkapitellen tragen ein durchgehendes neoklassizistisches Gebälk von seltener Eleganz. Der Fries, der entlang des Gebälks verläuft, fein vergoldet, wechselt Rosetten, Palmetten und Bandgirlanden ab, die sich im gesamten linken Querschiff wiederholen und eine dekorative Einheit schaffen, die die Sorgfalt bezeugt, mit der jedes Detail dieses Raumes gestaltet wurde. Das Tonnengewölbe mit Stichkappen weist goldgerahmte Felder auf, die mit vegetabilen Reliefmotiven gefüllt sind. Das zentrale Panel des Gewölbes stellt das flammende Herz Jesu dar, umgeben von Engelsköpfen, ein Bild von außergewöhnlicher spiritueller Intensität. In den seitlichen Gewölbezwickeln können Sie kleine Putten mit Lilien, Ankern und Kreuzen bewundern. Eine Anspielung auf die theologischen Tugenden, die auf die Hingabe an das Heiligste Herz vorbereiten. Die Lilie symbolisiert Reinheit, der Anker steht für Hoffnung, das Kreuz erinnert an den Glauben. In der Mitte der Kapelle erhebt sich der Altar aus dem 19. Jahrhundert, gefertigt aus polychromem Marmor, der einen Effekt von außergewöhnlichem Farbenreichtum erzeugt. Der Tempietto-Tabernakel, der eine kleine grün gesprenkelte Kuppel mit einem spitzen Kreuz umrahmt, ist ein kleines Meisterwerk der sakralen Kunst, eine Miniaturarchitektur, die an die großen Tempel der Antike erinnert. Die Holzstatue des Heiligen Herzens aus dem späten 19. Jahrhundert dominiert die Kapelle mit ihrer majestätischen Präsenz. Christus ist ganzfigurig dargestellt mit cremefarbener Tunika und purpurfarbenem Mantel, während er auf das strahlende und dornengekrönte Herz zeigt. An den Seiten des Altars bilden 2 Gemälde aus dem 18. Jahrhundert ein Osterdittichon von außergewöhnlicher Schönheit und theologischer Bedeutung. Links zeigt das Noli Me Tangere den auferstandenen Christus, der Maria Magdalena erscheint. Rechts zeigt die Kreuztragung Jesus, der von Soldaten zum Ort der Hinrichtung gebracht wird. Dieses Werk, das sich durch dramatische Hell-Dunkel-Kontraste und eine theatralische Inszenierung im spätbarocken sizilianischen Stil auszeichnet, hebt die Würde Christi hervor, der das Leiden aus Liebe zur Menschheit freiwillig annimmt. Das Gewölbe des Querschiffs weist ein zentrales Fresko von großer spiritueller Bedeutung auf, der Engel, der den Propheten Elia in der Wüste tröstet. Diese biblische Episode ist eine Anspielung auf die Kraft der Eucharistie, auf die geistliche Nahrung, die Gott demjenigen anbietet, der in der Wüste des Lebens wandelt.
Elia, vom Engel genährt, findet die Kraft, seinen Weg zum Berg Gottes fortzusetzen. Von dieser Kapelle aus öffnen sich zwei wichtige Zugänge. Links zum Oratorium des Allerheiligsten Sakraments, rechts zur Sakristei. Diese Räume zeugen vom künstlerischen und spirituellen Reichtum dieser Kirche, der sich nicht auf die Hauptbereiche beschränkt, sondern sich in jeden Winkel des Gebäudes erstreckt. Nun richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf einen der kostbarsten und raffiniertesten Schätze der gesamten Mutterkirche. Den Marmortabernakel, der um 1543 von Giacomo Gagini geschnitzt wurde. Dieses kleine Renaissance-Meisterwerk, das am Pfeiler des linken Triumphbogens befestigt ist, stellt eines der raffiniertesten Werke der gesamten Kirche dar und zeugt von der Präsenz dieser außergewöhnlichen Bildhauerfamilie auf Sizilien, die unauslöschliche Spuren der Renaissance-Kunst auf der Insel hinterlassen hat. Es handelt sich um ein kleines Wandziborium, das in einer Marmorkonsole eingelassen ist, die in ihrer eleganten Aufhängung die Gesetze der Schwerkraft zu trotzen scheint. Diese Konsole ist nicht nur eine einfache Stütze, sondern ein dekoratives Element von großer Raffinesse, das als Volute mit heraldischem Schild und Rosengirlanden im Relief ausgeführt ist, die die prestigeträchtige Auftraggeberschaft dieses Werkes bezeugen. Der zentrale Körper besteht aus einer gewölbten Nische, einem kleinen Tempel, der an klassische Architekturen erinnert, aber nach der Sensibilität der Renaissance neu interpretiert wurde. Diese Nische wird von Engelskaryatiden flankiert, die den Bogen mit Anmut und Feierlichkeit tragen. In der Lünette der Nische bewundert man ein Relief von außergewöhnlicher Feinheit, das Jesus, der aus dem Grab aufersteht, darstellt. Das halbkugelförmige Kassettendecke, das in die Schale eingraviert ist, simuliert ein kleines Renaissance-Kassettengewölbe. Ein Detail, das diesen kleinen Raum in einen wahren Miniaturtempel verwandelt. Jedes architektonische Element ist im kleineren Maßstab, aber mit der gleichen Sorgfalt und Präzision reproduziert, die ein großes Gebäude kennzeichnen würde. Die Proportionen sind perfekt, das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Elementen ist meisterhaft, die Verwendung von Carrara-Marmor zeugt von der Suche nach höchster künstlerischer Qualität. Unmittelbar nach dem Tabernakel befindet sich die Kapelle der unbefleckten Empfängnis, die sich im linken Kirchenschiff neben dem Presbyterium befindet. Dieser heilige Raum stellt einen der intimsten und besinnlichsten Orte der gesamten Kirche dar. Ein Heiligtum, das der Jungfrau Maria in ihrer unbefleckten Empfängnis gewidmet ist, wo Kunst, Glaube und Hingabe in einer Harmonie von seltener Schönheit verschmelzen. In der Mitte der Kapelle erhebt sich majestätisch die Statue der unbefleckten Empfängnis. Ein Kunstwerk, das dem berühmten Girolamo Bagnasco zugeschrieben wird, demselben Künstler, der die Statue des heiligen Petrus geschaffen hat. Die Statue verkörpert die klassische Ikonografie der Jungfrau. Eine elfenbeinfarbene Tunika umhüllt ihre Gestalt mit jener Reinheit, die ein Symbol der ursprünglichen Unschuld ist, während ein blauer Mantel anmutig drapiert ist und den Körper spiralförmig in einer Bewegung umhüllt, die vom Hauch des Heiligen Geistes belebt zu sein scheint. Die Jungfrau ruht auf einer Mondsichel und einem Globus, kosmischen Symbolen, die an ihre universelle Königswürde erinnern. Unter ihrem Fuß zerdrückt die Schlange die Erbsünde. Es ist das Bild der neuen Eva, die den Ungehorsam der ersten Frau wiedergutmacht. An der Seite der Jungfrau hält ein geflügelter Putto einen Strauß Lilien, ein Emblem der Reinheit und Unschuld. Auf dem Kopf der Jungfrau verkünden eine Metallkrone und ein Strahlenkranz mit den 12 Sternen der Apokalypse ihre himmlische Königswürde. Der Altar, der die Statue beherbergt, weist eine Mensa aus weißen, schwarzen und rosafarbenen Marmorintarsien auf. Eine farbliche Harmonie, die seine Noblesse hervorhebt. Diese Farben sind nicht zufällig. Weiß symbolisiert die Reinheit der Unbefleckten. Schwarz erinnert an die Demut Mariens, rosa evoziert ihre göttliche und menschliche Mutterschaft. Die architektonische Anlage der Kapelle offenbart sich in einer tiefen, tonnengewölbten Nische, die in einem Triumphbogen mündet, der ihren Eingang markiert. Dieser Bogen, gerahmt von glatten Pilastern und einem eleganten profilierten Gesims, unterstreicht die edle Einfachheit dieses Raumes, wo jedes Element so konzipiert ist, dass es nicht von der Betrachtung der Jungfrau ablenkt. Die Gewölbe und Wände, mit einem milchweißen Putz verkleidet, sind von einem Überfluss an vergoldeten Stuckreliefs belebt. Akanthusblattmotive, Rosetten und Ranken winden sich anmutig, folgen dem geschwungenen Verlauf des Bogens und zeichnen zarte, leicht erhabene Friese an den Seitenwänden, wodurch ein zartes Arabeskenmuster aus Licht und Schatten entsteht. An der Spitze der Apsiskonche, direkt über der Nische, thront eine strahlende Sonne, Symbol göttlicher Erleuchtung. Das in eine Kartusche eingeschriebene Monogramm verkündet die Unbefleckte als Morgenröte des Heils für die Menschheit. Links vom Altar erhebt sich das Grabmal von Don Francesco Vecci, eine kleine Marmor-Edicula aus rosafarbenem Brekzienmarmor aus Trapani, verziert mit Einlagen aus schwarzem Marmor, die mit Rankenwerk graviert sind. Der von Konsolen getragene Sockel des Denkmals und die Liesenen mit seitlichen Voluten münden in einen gebrochenen Giebel, der der Struktur eine schlichte und gefasste Eleganz verleiht. In einem quadratischen weißen Rahmen umschließt ein gemaltes Tondo die Halbfigur des Verstorbenen. Ein bärtiges Gesicht, ein dunkles Priestergewand und eine strenge Pose, die die geistliche Autorität unterstreicht. Die weiße Marmorplatte trägt eine lateinische Inschrift, die Deominum Franciscum Vecchi gedenkt, Erzpriester und eifriger Förderer der kirchlichen Disziplin und Nächstenliebe, verstorben am 30. August 1653. Das Denkmal wurde von seinem Neffen Andrea Vecchi errichtet. Nun heben Sie den Blick zur Kuppel und dem sie tragenden Tambour, dem leuchtenden Herzen dieser Kirche, dem Punkt, wo die Erde den Himmel trifft. Das pulsierende Herz dieses architektonischen Wunders offenbart sich im Tambour, einem achteckigen Innenraum, der ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und Schönheit darstellt. Acht große, rechteckige Fenster sind meisterhaft in stark vorspringende Laibungen eingelassen, wodurch ein Spiel aus Licht und Schatten entsteht, das das äußere Licht einfängt und es mit einer übernatürlich anmutenden Sanftheit in den Raum streut. Unter dem Gesims befindet sich eine Stuckgirlande aus kleinen Blumen, die mit Trauben abwechseln. Nun heben Sie den Blick, um die Kalotte zu betrachten, die in einem kleinen, runden Oculus gipfelt. Diese blinde Laterne dient als Zenitlichtquelle und beleuchtet von oben einen himmlischen Chor aus dem späten 18. Jahrhundert, der in Pastelltönen gemalt ist. Musizierende Engel mit Harfe, Laute, Horn und Pauke schweben zwischen Cherubim und rosafarbenen Wolken in einem ewigen Tanz des Lobes und der Anbetung. An den langen Seiten der Kalotte zeigen sich allegorische Figuren, der theologischen Tugenden in ihrer ganzen ätherischen Schönheit. Der Glaube mit dem Kreuz, die Hoffnung mit dem Anker, die Nächstenliebe mit den Kindern, die Herrlichkeit mit der Sternenkrone. An der Spitze der Kalotte, in einem goldenen Lichthof, der aus der Ewigkeit selbst zu strahlen scheint, dominiert Gottvater segnend die Szene in einer meisterhaften perspektivischen Verkürzung. Diese Figur ist nicht nur malerisch, sondern theophanisch. Es ist die Erscheinung des Göttlichen, das sich durch die Kunst manifestiert. Am Ansatzpunkt, der zum Hauptschiff hin ausgerichtet ist, erscheint innerhalb eines reichen vegetabilen Torus aus vergoldeten Akanthusblättern das verschlungene Marienmonogramm AM. Ein weiteres Siegel der Widmung der gesamten Kirche an die Madonna. Dieses Monogramm ist nicht nur dekorativ, sondern programmatisch. Die gesamte Kirche steht unter dem Schutz Mariens, alles konvergiert auf sie zu. Rechts vom Hochaltar präsentiert sich der heilige Markus mit einem reifen Gesicht und lockigem Haar, gekleidet in aquamarinem Grün und einem purpurfarbenen Mantel. Er liest eine auf seinen Knien ausgebreitete Schriftrolle, während hinter ihm der Kopf eines brüllenden Löwen auftaucht. Der Löwe verweist auf die Stimme, die in der Wüste ruft, und ist ein Symbol für die Königswürde Christi, der das Reich Gottes errichten will. Links vom Hochaltar erscheint der heilige Lukas als bärtiger Evangelist mit einer azurblauen Tunika und einem korallenfarbenen Mantel. In der Hand hält er eine Gänsefeder und ein Blatt. Hinter ihm erscheint die Schnauze eines Stiers mit kleinen, nach vorne gerichteten Hörnern. Der Stier erinnert an das priesterliche Opfer, das das Lukas-Evangelium mit dem Opfer des Zacharias im Tempel eröffnet. Rechts vom Mittelschiff zeigt sich der heilige Johannes als Jugendliche, aber bärtige Figur, gehüllt in einen weiten rosafarbenen Mantel. Er hält einen Griffel und ein offenes Buch, neben ihm fliegt ein Adler, der eine Pfote auf den Rand des Bandes legt. Der Adler spielt auf die theologische Vision von oben des johannaischen Prologs an. Im Anfang war das Wort. Lieber Besucher, ich lade Sie nun ein, das Presbyterium der Mutterkirche zu erreichen, das pulsierende Herz dieser außergewöhnlichen Kirche, den Ort, an dem seit Jahrhunderten das Geheimnis der Eucharistie gefeiert wird. Dieser Raum ist um 3 Stufen erhöht, ein Detail, das nicht nur funktional, sondern zutiefst symbolisch ist und die Heiligkeit und Bedeutung dieses Ortes unterstreicht. Das Presbyterium schließt mit einer tiefen rechteckigen Apsis ab, die wir Chor nennen, ein Raum, der Ende des 18. Jahrhunderts nach den Regeln eines strengen römischen Neoklassizismus neu gestaltet wurde. Beachten Sie die Wände, die durch kannelierte Pilaster gegliedert sind, die mit vergoldeten korinthischen Kapitellen verziert sind und ein hohes, gezahntes Gebälk tragen. Das Gebälk wiederum trägt einen gebrochenen Giebel, in dessen Giebelfeld sich ein großes axiales Fenster öffnet. Das Licht, das durch dieses Fenster fällt, ist nicht zufällig, sondern durchdacht. Es beleuchtet den Altar und hebt die reiche Herrlichkeit Gottes in Stuck hervor. Ein außergewöhnliches Werk, das 1795 vom palermitanischen Stuckateur Gregorio Lombardo modelliert wurde. Bewundern Sie diese Herrlichkeit Gottes. Engel und Cherub im Figuren tanzen in einer Explosion göttlichen Lichts, während goldene Strahlen aus der Unendlichkeit zu strömen scheinen, um diesen heiligen Ort zu segnen. Nun lade ich Sie ein, den Hochaltar zu betrachten, der zwischen 1798 und 1700 geschaffen wurde. Es ist ein prächtiger Komplex aus verschiedenen Marmorarten, der den künstlerischen und spirituellen Reichtum dieser Gemeinschaft bezeugt. Korinthische Säulen aus Jaspis und eine Mensa aus Serpentin heben seine Kostbarkeit und Heiligkeit hervor. Der Tabernakel, als kleiner Tempel konzipiert, birgt ein zartes Elfenbeinkruzifix auf einem Schildpattkreuz aus dem frühen 19. Jahrhundert. Ursprünglich war dieser Chor von hölzernen Chorstühlen und einer geschnitzten Nussbaumkanzel, einem Werk des Minucilla, umgeben, die heute leider verloren sind. Von dieser Pracht ist nur noch die an den Nordpfeiler angelehnte Kanzel erhalten, ein stummer Zeuge einer vergangenen Kunst, die uns noch heute vom liturgischen und künstlerischen Reichtum dieser Kirche in vergangenen Jahrhunderten erzählt. Doch der wahre Schatz dieses Presbyteriums sind die Gemälde, die die Chorwände schmücken und einen ikonografischen Weg von außergewöhnlicher Schönheit schaffen, der wichtige Episoden aus dem Leben der Jungfrau Maria erzählt. In der Mitte des Hochaltars dominiert das große Altarbild der Himmelfahrt der Jungfrau, etwa 6x4 Meter groß, ein Werk von Giuseppe Testa, datiert 1795, wie die bei der Restaurierung 2024 entdeckte Signatur enthüllte. Diese Entdeckung gab das Werk nach 230 Jahren falscher Zuschreibung an Antonino Manno, seinem rechtmäßigen Autor, zurück. Auf dem Gemälde steigt die Madonna, umhüllt von einer Engelsglorie, in den Himmel auf, während unten die Apostel das leere Grab mit Ausdruck von Staunen und Verwunderung betrachten. Der lockere Pinselstrich und die grün-blauen Farben sind typisch für Testa, einen Schüler des großen Vito Danna, und Zeugen von der Kontinuität der großen sizilianischen Malerschule. An der rechten Wand können Sie die Geburt der Jungfrau bewundern, die Antonino Manno in Zusammenarbeit mit den Brüdern Vincenzo und Francesco zwischen 1796 und 1798 schuf. Die Szene zeigt Matronen im Vordergrund, während die heilige Anna im Hintergrund im Bett liegt. Beachten Sie die prächtigen Draperien und das warme Licht, das die Komposition umhüllt und ihr eine intime und einladende Atmosphäre verleiht, die die Freude über die Geburt Mariens feiert. Ebenfalls an der rechten Wand, auf Höhe des Zugangsbogens, die Heimsuchung Mariens bei Elisabeth, ebenfalls ein Werk von Antonino Manno, Teil desselben Marienzyklus. Der Künstler konzentriert sich auf die Bewegungen der Seele und stellt die schwangere Elisabeth und Maria dar, die sich zum Gruß verbeugt. Eine architektonische Kulisse im Hintergrund bereichert die Komposition und verleiht ihr Tiefe und Realismus. An der linken Wand zeigt die Vermählung der Jungfrau, ein Werk von Antonino Manno aus den Jahren 1996 bis 1998, eine pyramidenförmige Komposition mit dem Priester in der Mitte, der die Hochzeit zwischen Maria und Josef feiert. Oben ergießt die Taube des Heiligen Geistes ein goldenes Licht, Symbol des göttlichen Segens, der dieses Sakrament heiligt und Maria auf ihre Mission als Gottesmutter vorbereitet. Ebenfalls an der linken Wand, auf Höhe des Zugangsbogens, die Vision zweier heiliger Mönche, zugeschrieben der sizilianischen Werkstatt des späten 18. Jahrhunderts mit Zuschreibung an Angeleri. Zwei Ordensleute zeigen auf die Madonna in Herrlichkeit, während unten lebhafte musizierende Engel die Szene mit ihrer Präsenz beleben und eine Brücke zwischen Erde und Himmel, zwischen monastischer Kontemplation und himmlischer Herrlichkeit schlagen. Nun heben Sie den Blick zum Gewölbe des Presbyteriums, wo sich über dem Gebälk zwei freskierte Felder befinden, ebenfalls ein Werk von Testa, heute an der Gegenfassade und am Triumphbogen sichtbar. Das erste, über dem Altarbild, zeigt den Triumph des Kreuzes. Das Kreuz, Symbol der Erlösung, wird von Putten und einer allegorischen weiblichen Figur in den Himmel getragen. Das zweite Fresko, zum Kirchenschiff hin, stellt die Herrlichkeit Mariens inmitten von Engelschören dar. Die aufgenommene Jungfrau, fast als Fortsetzung des darunterliegenden Altarbildes, ist von Engelschören umgeben in einer Explosion von Licht und Bewegung, die die ewige Seligkeit vorwegnimmt. Das flache Gewölbe, das die beiden Fresken verbindet, ist durch achteckige, grotesk bemalte Kassetten mit vergoldeten Rosetten auf elfenbeinfarbenem Grund unterteilt, die 1927 von Onofrio Tomaselli restauriert wurden und ihren ursprünglichen Glanz wiedererlangten. Lieber Besucher, ich lade Sie nun ein, Ihren Besuch im Mittelschiff fortzusetzen, das dem Genie von Giuseppe Testa zu verdanken ist. Ihm verdanken wir die Größe dieser Werke, die von einer unvergleichlichen Anmut und Ausdruckskraft durchdrungen sind. Ein nicht weniger bedeutendes Verdienst gebührt Onofrio Tomaselli, der während seines Aufenthalts hier in Carini bei der Restaurierung der Fresken von Testa jenen ursprünglichen Farbton wiederherstellen konnte, der es uns heute ermöglicht, sie in ihrer echten und lebendigen Ausdruckskraft zu bewundern. Nun heben Sie den Blick nach oben. Fünf große Fresken schmücken das Gewölbe des Mittelschiffs und entfalten sich wie ein gemalter Himmel, der die Taten der großen biblischen Heldinnen erzählt. Zehn Fresken, fünf auf jeder Seite, schlängeln sich in den Lünetten des Gewölbes selbst und laden den Blick ein, sich in den Details und den Geschichten der Heiligkeit zu verlieren, die sie erzählen. In den fünf Fresken des Mittelschiffgewölbes werden ebenso viele biblische Ereignisse erzählt, deren Protagonistinnen, weibliche Figuren, von außergewöhnlicher Stärke und spiritueller Bedeutung sind. Esther, Judith, Jael, Abigail und Rahel. In den Lünetten zwischen den Säulen sind auf der rechten Seite zum Haupteingangsportal hin Fresken angebracht. In Längsrichtung von der Gegenfassade zum Hochaltar folgen die Darstellungen wie folgt. Im ersten Feld begegnen wir dem heiligen Hieronymus. Das zweite Feld ist der unbefleckten Empfängnis gewidmet. Das dritte Feld zeigt den heiligen Josef, den Bräutigam Mariens und den Ziehvater Jesu. Im vierten Feld sind die heilige Anna und die kleine Maria dargestellt. Im letzten Feld ist der heilige Johannes der Täufer dargestellt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kirchenschiffs, links vom Presbyterium, sind der Reihe nach dargestellt. Im ersten Feld der Apostel Paulus. Im zweiten Feld der heilige Vitus der Märtyrer. Im dritten Feld die heilige Katharina von Alexandrien. Im vierten Feld der heilige Sebastian. Im fünften Feld der heilige Franz von Assisi. Das erste Fresko des Mittelschiffs, das sich in der Mitte des Jochs über der Kanzel befindet, zeigt Judith mit dem Haupt des Holofernes. Im Zentrum dieser Szene dramatischer Intensität sitzt die junge Heldin Judith in einem rosafarbenen Gewand, das sowohl ihre Weiblichkeit als auch ihren Mut symbolisiert. Sie hält noch das Schwert und legt die Hand auf den Kopf des Holofernes, in einer Geste, die nicht Gewalt, sondern Entschlossenheit, nicht Rache, sondern Gerechtigkeit ausdrückt. Die Magd, die neben Judith kniet, zeigt das abgeschlagene Haupt des assyrischen Generals Holofernes in einer Geste, die sowohl Triumph als auch Warnung ist. Diese Geste feiert nicht den Tod, sondern den Sieg der Gerechtigkeit. Im Hintergrund der Szene sind die Lanzen des feindlichen Lagers zu sehen, gemalt mit jener Meisterschaft, die den gesamten Zyklus von Testa auszeichnet. An die erste Säule des linken Kirchenschiffs gelehnt, entfaltet sich die Kanzel, einst integraler Bestandteil der großen hölzernen Choranlage. In einer prächtigen Architektur aus lokalem, dunkel gebeiztem Nussbaumholz, verziert mit vergoldeten Lindenholzapplikationen. Die Brüstung, rechteckig mit sanft abgerundeten Ecken, wechselt zwischen Feldern, die von dünnen Leisten gerahmt sind, die ihre schlichte, neoklassizistische Eleganz betonen. Darauf verläuft ein durchgehender Fries aus Zahnschnitten und Lorbeerblättern, getragen von fein profilierten Konsolen. Der Baldachin, Hüter eines hölzernen Himmels, beherbergt in der Mitte eine strahlende Sonne, von der die weiße Taube des Heiligen Geistes herabhängt. Ein Zeichen göttlicher Unterstützung für die Predigt. Die überaus reiche Reliefverzierung verflechtet gekreuzte Draperien, Quasten und vergoldete Girlanden, die in den Schrägen und im Bogen der Brüstung verlaufend die Girlanden der barocken Altaraufsätze des Doms widerspiegeln. Auf der Vorderseite zieht ein etwa 1,10 Meter hohes vergoldetes Hochrelief den Blick auf sich. Dort thront Christus in kurzem Gewand und Mantel, den rechten Arm in segnender Geste erhoben. Das Gesicht, heiter, neigt sich sanft dem kleinen Publikum zu, das ihn umgibt. Zu seinen Füßen führen die 12 Apostel, kleine Gesichter, weiche, geraffte Draperien in einem halbkreisförmigen Fächer. Den Blick zur Meisterfigur und bilden eine Harmonie, die die Seele erhebt und den Betrachter mit Andacht erfüllt. Setzen Sie Ihre Reise durch die Meisterwerke von Giuseppe Testa fort und heben Sie den Blick erneut zum Gewölbe des Mittelschiffs, um das zweite Feld zu betrachten, das die Opfergabe Abigails an David erzählt, eine biblische Episode von außergewöhnlicher menschlicher und spiritueller Tiefe aus dem ersten Buch Samuel. Im Vordergrund ist Abigail kniend in flehender Haltung dargestellt. Ihre Geste, David einen Korb voller Vorräte zu reichen, ist ein Zeichen ihrer Weisheit und ihrer Fähigkeit, eine Konfliktsituation in einen Moment des Friedens und der Versöhnung zu verwandeln. Hinter ihr können Sie weitere Mägde und den beladenen Esel erkennen, Details, die die Fülle des Geschenks und die sorgfältige Vorbereitung dieses Treffens unterstreichen. David ist als Krieger mit Rüstung, gefiedertem Helm und Mantel dargestellt, Symbole seiner militärischen Autorität und seines zukünftigen königlichen Schicksals. Seine Geste der Annahme gegenüber Abigail offenbart die Großherzigkeit des zukünftigen Königs von Israel. Seine Fähigkeit, Weisheit zu erkennen, auch wenn sie von einer Frau kommt, in einer Zeit, in der weibliche Stimmen oft ignoriert wurden. Hinter David erinnern die Krieger mit Lanzen und Bannern an die Strafexpedition, die über das Haus Nabals, Abigails Ehemann, hereinbrechen sollte. Setzen Sie die Betrachtung der Meisterwerke von Giuseppe Testa fort und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf das dritte Feld des zentralen Gewölbes, wo sich eine der dramatischsten und ergreifendsten Szenen des Alten Testaments entfaltet. Esther, die sich dem persischen König Ahasveros präsentiert, um für ihr Volk einzutreten. In der Szene fällt die junge Königin auf den Stufen des Throns in Ohnmacht, gestützt von ihren treuen Mägden, während der mächtige Herrscher sich mit einer Geste des Mitgefühls und der Gnade zu ihr herabbeugt. Es ist die klassische Ikonografie der Ohnmacht der Esther. Ein Moment, der das gesamte menschliche und spirituelle Drama dieser außergewöhnlichen Frau in sich birgt. Beachten Sie Esther, blass und zusammengebrochen, Symbol der menschlichen Zerbrechlichkeit angesichts der irdischen Macht, aber auch der inneren Stärke, die aus dem Glauben entsteht. König Ahasveros, von Mitleid bewegt, streckt ihr das Zepter entgegen in einer Geste, die Gerechtigkeit in Barmherzigkeit verwandelt. Die Mägde, die Esther stützen, zeugen von der Treue der Freundschaft und der weiblichen Solidarität. Sie verlassen ihre Königin im Moment der Gefahr nicht, sondern unterstützen sie mit ihrer Anwesenheit. Das Palastambiente mit seinen majestätischen Säulen und den szenografischen Draperien unterstreicht die Feierlichkeit des Augenblicks. Das große grüne Tuch, das die Szene dominiert, ist nicht nur ein dekoratives, sondern auch ein symbolisches Element. Es repräsentiert die Hoffnung, die niemals stirbt. Danach bewundern Sie das vierte Feld des zentralen Gewölbes, wo sich eine der süßesten und bedeutsamsten Szenen des Alten Testaments entfaltet, Rebekka am Brunnen. Diese Episode aus dem Buch Genesis stellt den gemauerten Brunnen mit Eimer und Seil in den Mittelpunkt der Komposition. Rebekka sitzt rechts von der Szene, hell gekleidet mit einem bläulichen Mantel, der die Reinheit ihrer Seele widerspiegelt. Die beredte Geste ihrer Hand, die auf das Wasser zeigt, ist ein Symbol ihrer Bereitschaft gegenüber dem Fremden. Der Diener Abrahams, Eliezer, ist im Vordergrund links dargestellt, in der typischen Kleidung eines Reisenden und mit einem Turbanmantel, der seine fremde Herkunft unterstreicht. Seine Geste, das Angebot anzunehmen, drückt Anerkennung aus. In dieser großzügigen jungen Frau erkennt er die von Gott für Isaak bestimmte Braut. Die Frau, die das Abraham gegebene Versprechen erfüllen wird. Tester hat die Süße dieser Begegnung meisterhaft wiedergegeben. Zum Abschluss ihrer Betrachtung der großen zentralen Fresken des Gewölbes richten Sie nun Ihren Blick auf das fünfte und letzte Feld, das sich über dem Hauptportal befindet, wo Giuseppe Tester eine der dramatischsten und umstrittensten Szenen des Alten Testaments gemalt hat. Jael und Sisera. Dieses Fresko, das den Zyklus der großen biblischen Heldinnen abschließt, präsentiert eine Geschichte von List, Mut und göttlicher Gerechtigkeit. Die Szene beginnt mit der Figur der Jael, der jungen Frau, die einen Hammer hochhält, während sie in der unteren Hand den gerade eingeschlagenen Pflock hält. Diese Attribute, typisch für die Ikonografie Jaels, identifizieren sie sofort als die Frau von Heber dem Keniter. Die Frau, die mit einer kühnen und entscheidenden Geste den Lauf der Geschichte ihres Volkes änderte. Zu Füßen Jaels liegt Sisera, der kanaanäische General, halbnackt und schlafend, noch mit den Spuren seiner Kriegerrüstung. Der Kontrast zwischen seiner militärischen Macht, symbolisiert durch die Rüstung, und seiner Verletzlichkeit im Schlaf schafft eine dramatische Spannung, die Tester mit malerischer Meisterschaft wiedergegeben hat. Lieber Besucher, ich lade Sie nun ein, Ihren Besuch fortzusetzen und sich dem rechten Seitenschiff zuzuwenden. Dieses Schiff, das von einem durchgehenden Tonnengewölbe bedeckt ist, das von 5 Querbögen gegliedert wird, ist ein wahres Buch des öffentlichen Lebens Christi, meisterhaft und hingebungsvoll gemalt. Diese Gemälde, unten rechts von Tomaselli signiert, sind ebenfalls im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts entstanden. Das erste Fresko des Gewölbes, das sich über der Taufkapelle befindet, stellt die Versuchungen Christi in der Wüste dar. Christus ist in Einsamkeit dargestellt, umgeben von der Trostlosigkeit der Wüstenlandschaft, mit 2 als Engel verkleideten Teufeln, die ihm Content truncated due to size limit. Use line ranges to read in chunks. Die Engel, die die Szene von oben beobachten, in ätherischen und zarten Tönen gemalt, unterstreichen das göttliche Eingreifen des Heiligen Geistes, gekennzeichnet durch die Anwesenheit der Taube, in diesem grundlegenden Moment der Heilsgeschichte. In der Mitte der Kapelle erhebt sich das Taufbecken, aus rotem Veroneser Marmor gefertigt. Die achteckige Form der Taufbeckenabdeckung ist nicht zufällig. Das Achteck symbolisiert in der christlichen Symbolik die Auferstehung, das neue Leben, den achten Schöpfungstag, der mit der Taufe beginnt. Die Taufkapelle erinnert sie daran, dass das christliche Leben ein Weg ist, der mit Wasser und Geist beginnt, der mit der Eucharistie und der Firmung fortgesetzt wird, der sich von Gottes Wort und den Sakramenten nährt und der seine Erfüllung in der seligen Schau findet. Nehmen Sie die Erinnerung an diesen heiligen Ort mit. Jedes Mal, wenn Sie eine Taufe sehen, denken Sie daran, dass Sie dem größten Wunder beiwohnen, der Geburt eines Kindes Gottes. Jedes Mal, wenn Sie Wasser fließen fühlen, denken Sie daran, dass Christus Sie in seinem Blut gewaschen und Sie rein wie Schnee gemacht hat. Diese Kapelle ist der Ausgangspunkt Ihrer Pilgerreise. In der Mutterkirche von Carini, so wie die Taufe der Ausgangspunkt Ihrer Pilgerreise in die Ewigkeit ist. Es ist der Ort, an dem alles beginnt, wo die Gnade Gottes Ihr Leben zum ersten Mal berührt, wo Sie Teil der großen Familie der Gläubigen werden. Weiter geht es mit dem zweiten Feld des Gewölbes, das den wunderbaren Fischfang am See Genezareth darstellt. Am Ufer kippen die Fischer das mit Fischen und Aalen überfüllte Netz aus, während Jesus, links, versunken, auf das Wunder deutet. Lieber Besucher, auf unserem Weg entlang des rechten Seitenschiffs lade ich Sie nun ein, in der zweiten Joch zu verweilen, wo sich die Kapelle des heiligen Sebastian öffnet. Ein Ort, der trotz seiner scheinbaren Einfachheit Jahrhunderte der Hingabe und Kunst birgt. Die architektonische Anlage präsentiert sich als eine rechteckige Nische, die elegant zwischen zwei kannelierten Pilastern eingefasst ist und in einem abgeflachten Tonnengewölbe mit seitlichen Stichkappen mündet. Die Rahmen, Leisten und architektonischen Profile folgen getreu dem spätbarocken Schema des gesamten Doms. Ein weißer Hintergrund, ockergoldene Filettierungen und kleine Stuckapplikationen wie Blättergirlanden und Rosetten, die einen Hauch zarter Eleganz hinzufügen. In der Mitte dieser Kapelle, obwohl heute ohne den ursprünglichen Altar aufgehängt, bewundern wir ein großes Altarbild, ein Öl auf Leinwand aus dem späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert, ein Werk der palermitanischen Schule. Oben dominiert die Jungfrau mit dem Zepter die Szene, umgeben von zahlreichen dominikanischen und karmelitischen Heiligen. Ein Zeugnis des Reichtums der christlichen Heiligkeit und der Fürbitte, die Himmel und Erde verbindet. Unter ihnen können Sie einen Bischof mit Mitra erkennen, vielleicht den heiligen Albert, und zwei kontemplative Heilige, die das weibliche Ordensleben repräsentieren. Die pyramidenförmige Komposition und die gedämpften Farben deuten auf die Hand eines Epigonen von Francesco Sozzi hin, eines Künstlers, der diesem Werk eine tiefe Spiritualität verleihen konnte. Neben dem Altarbild erhebt sich die Holzstatue des heiligen Sebastian, etwa 120 cm hoch und aus dem 18. Jahrhundert stammend, ein Werk von großer Ausdruckskraft. Der Märtyrer ist an einen Baumstamm gebunden, sein geschmeidiger Körper ist in ein braun-goldenes Lendentuch gehüllt, das seine menschliche Verletzlichkeit und seine spirituelle Würde zugleich unterstreicht. Die pulsierenden Blutstropfen auf Brust und Beinen unterstreichen das Opfer des Heiligen, sein Kopf ist in Ekstase nach oben gewandt, ein typisch barockes Pathos, das seinen tiefen Glauben auch im Moment des Martyriums ausdrückt. Die Lourdes-Gruppe mit der unbefleckten Jungfrau und der knienden heiligen Bernadette, aus Harz gefertigt und 120 cm hoch, zeugt von der Kontinuität der Marienverehrung und der Bedeutung der Erscheinungen in der modernen Spiritualität. Diese Werke dienen hier der Volksfrömmigkeit und bieten einen Ort des persönlichen Gebets für die Fürbitte der Heiligen, die der zeitgenössischen Sensibilität am nächsten stehen. Weiter geht es mit dem dritten Fresko des Gewölbes, das Geheimnis der Auferstehung des Lazarus erzählt. Am Eingang der Höhle sehen Martha und Maria, wie der Freund in Leinentüchern gehüllt herauskommt. Jesus, mit ausgestrecktem Arm und weiß-rosafarbenem Gewand, dominiert die Szene, während die Menge erstaunt vor dem Wunder des Lebens, an das den Tod besiegt, zurückweicht. Über dem Architrav der Südtür, die zur äußeren Loggia führt, eingebettet in einen Rahmen aus weiß-goldenen Stuckarbeiten des 18. Jahrhunderts mit Voluten und einer krönenden Muschel, befindet sich ein Gemälde von außergewöhnlicher Schönheit, das als wahre theologische Übermalung fungiert. An der Spitze der Komposition sitzt die unbefleckte Jungfrau auf weißen Wolken, gekleidet in eine elfenbeinfarbene Tunika und einen blaugrünen Mantel. Die über der Brust gekreuzten Hände erinnern an das Dogma der unbefleckten Empfängnis, während der nach oben gerichtete Blick eine tiefe Hingabe und Kontemplation ausdrückt. Hinter der Jungfrau ist der heilige Josef an der Lilie zu erkennen, die ihm ein kleiner Engel reicht, Symbol seiner Reinheit und seiner Rolle als Hüter der heiligen Familie. In der Mitte eines goldenen Strahlenkranzes symbolisiert die Taube des Heiligen Geistes die göttliche Gegenwart, die die gesamte Komposition erleuchtet und heiligt. Ein Chor von Puttenköpfen bildet eine leuchtende Wolke unter den Füßen Mariens und verbindet so ideal Himmel und Erde. Links ist der heilige Paulus als junger Mann mit nacktem Schwert und offenem Evangelium dargestellt, Symbole seines Martyriums und seiner Predigt. Rechts ist der heilige Blasius an Mitra, besticktem Pluvial und Bischofsstab zu erkennen. Der Heilige zeigt mit der rechten Hand auf die Jungfrau und lädt die Gläubigen, die die Schwelle überschreiten, zur Andacht ein. Vor der Seitentür, an die Säulen gelehnt, befinden sich zwei wahre Juwelen der sizilianischen Renaissancekunst. Die Marmor-Weihwasserbecken, die die Präsenz der berühmten Familie Gargini auf Sizilien bezeugen. Das erste Weihwasserbecken, links gelegen, ist ein Meisterwerk von 1496, das älteste in dieser Kirche erhaltene Artefakt. Die eingravierte Jahreszahl platziert es im Herzen der frühen sizilianischen Renaissance, als in Palermo bereits der berühmte Domenico Gargini mit seiner renommierten Werkstatt tätig war. Beachten Sie den Sockel, einen quadratischen Block, der fein mit Blättern verziert ist, ein Pflanzenmotiv, das sofort die Handschrift der Gargini-Schule verrät. Am unteren Rand dienen glatte Ringe als achteckige Basis für die Säule und ersetzen die gotischen Sockel durch eine klassischere Formensprache, ein Zeichen jener künstlerischen Erneuerung, die die sizilianische Kunst transformierte. Der Schaft ist eine schlanke Säule, die in Form eines Palmenstammes gedrechselt ist, wobei der Marmor zart mit Farnwedeln und Beerenbüscheln graviert ist, die nach oben steigen. Diese Form ist nicht zufällig. Sie verweist auf das Lignum Vitae, den Baum des Lebens. Das Becken weist ein glattes Band mit gravierten Voluten auf, doch der wahre Reiz liegt in den Engelsköpfen, die als Konsolen zwischen tiefen, blütenblattförmigen Rippen hervortreten. An den Seiten heben sich die Wappen mit der zinnenbewehrten Burg hervor, ein Zeugnis der Auftraggeberschaft der Familie La Grua Talamanca. Das zweite Weihwasserbecken, gegenüberliegend, wurde 1543 von Antonino Gargini geschaffen. Dieses Werk repräsentiert die stilistische Entwicklung der Gargini-Werkstatt hin zur vollen Reife der Renaissance. Der Sockel präsentiert sich als pyramidenstumpfförmiger Block mit vier kräftigen Löwenfüßen, die sich an den Ecken rund herausarbeiten. Jede Seite weist ein heraldisches Wappen auf, das von bandförmigen Voluten umrahmt ist. Zwei zeigen noch deutlich die Burg mit zwei Zinnentürmen der La Grua Talamanca, ein Zeugnis der feudalen Auftraggeberschaft. Der Schaft ist eine sich verjüngende Balustrade, bestehend aus zwei Elementen, einem zentralen Gefäß mit zwei Henkeln und einem geflügelten Puttenkopf in sehr flachem Hochrelief und unten einem Fries aus gegenläufigen C-Voluten. Der kleine Putto fungiert als Genius Aquae, der die Reinheit des Sakramentals personifiziert. Das Becken mit halbkugelförmigem und glattem Profil stellt eine nüchternere Wahl dar als das erste Weihwasserbecken im Einklang mit der Reifenphase von Antonino Gargini, der glatte Oberflächen bevorzugte, um den Glanz des weiß-elfenbeinfarbenen Marmors hervorzuheben. Wenn Sie den Blick wieder heben, zeigt das vierte Fresko des Gewölbes die Begegnung Christi mit der Samariterin am Brunnen. Jesus am Rand sitzend in purpurfarbenem Mantel und elfenbeinfarbener Tunika spricht mit der Frau, die, blau gekleidet und mit Turban, eine Terrakotta-Amphore hält, bereit mit Wasser gefüllt zu werden. Der Steinbogen und die dünnen Äste im Hintergrund umrahmen die Szene und verwandeln die alltägliche Geste des Wasserschöpfens in ein Symbol des vom Erlöser verkündeten lebendigen Wassers.
Lieber Besucher, ich lade Sie nun ein, vor der Kapelle des heiligen Vitus zu verweilen, die sich im dritten Joch des rechten Seitenschiffs befindet. Die Anlage dieser Kapelle weist ein rechteckiges Joch auf, das geschickt in die Mauerstärke eingelassen ist und sich leicht über den Boden des Hauptschiffs erhebt. Die Wände sind durch feine, bräunlich oxidierte Temperamalereien gegliedert, ein Spiel aus Linien und Farben, das das elegante geometrische Schema der Gegenfassade aufgreift. In den Ecken fallen vergoldete Stuckgirlanden anmutig herab, jenes wiederkehrende Motiv, das wie ein goldener Faden den gesamten Dom durchzieht und verbindet. Über dem Altar befindet sich das Gemälde der Madonna, die die Kranken befreit, ein Werk des Meisters Filippo Tancredi. Dieses Öl auf Leinwand ist von einem sehr reichen, ebonisierten Holzrahmen umgeben, mit einem Giebel und Eckstücken mit vergoldeten Akanthusblattvoluten. In der Mitte, oben, reicht die auf einem Wolkenthron sitzende Jungfrau mit einer segnenden Geste das Kind. Unter ihr zeigt ein Engel auf einen kranken Jungen, der auf einem Lager liegt, während zwei Heilige Fürbitte leisten. Wahrscheinlich der heilige Rochus, erkennbar an seinem grünbraunen Mantel, und der heilige Sebastian oder Pellegrino Laziosi. Geflügelte Putten und Rosengirlanden schließen die Szene ab und schaffen eine Atmosphäre der Gnade und Hoffnung. In der Mitte der Kapelle befindet sich die Holzstatue des heiligen Vitus des Märtyrers, ein Werk von großem Wert, aus geschnitztem und polychromiertem Pappelholz gefertigt mit Vergoldungen. Diese Skulptur ist ein beredtes Beispiel für die Fähigkeit der sizilianischen Holzhandwerker zwischen dem späten 17. und frühen 18. Jahrhundert.
Der junge Heilige ist in Renaissance-Kleidung dargestellt mit einem vergoldeten Brustpanzer und einem roten Mantel. Er hält das Evangelium an seine Brust und zu seinen Füßen erinnern zwei kleine Hunde an die Legende, die ihn während seines Martyriums vor Hunden rettete. Die Statue wurde aus der nahegelegenen Kirche, die dem Stadtpatron geweiht ist und heute das Dommuseum beherbergt, in diese Kapelle überführt. Nun, wenn wir wieder zum Gewölbe des Kirchenschiffs blicken, schließt der Bilderzyklus mit Jesus, der den Sturm stillt. Boote, die hin und her geworfen werden, Ruderer, die gegen die Wellen kämpfen, schaffen eine Atmosphäre der Gefahr und Angst. In der Mitte steht Christus mit erhobenem Arm und rotem Mantel, der im Wind weht, während die Welle den Bug im Vordergrund zerschmettert und demonstriert seine göttliche Autorität über die natürlichen Elemente. Die letzte Kapelle des rechten Kirchenschiffs ist der heiligen Lucia gewidmet. Die Architektur dieser Kapelle folgt dem Schema der anderen Seitenkapellen. Eine rechteckige Nische, die zwischen Pilastern eingefasst ist, mit einem abgeflachten Tonnengewölbe und seitlichen Stichkappen. Die weißen Wände, gegliedert durch bräunlich oxidierte Felder, schaffen eine besinnliche Atmosphäre, die das persönliche Gebet und die Intimität mit den verehrten Heiligen fördert. Die Seite am Fuße des Altars, an einem besonders verehrten Ort, wird eine Reliquienurne aufbewahrt, die die Überreste eines Märtyrers aus den römischen Katakomben enthält. Diese Reliquie, die über die Kanäle der alten Frömmigkeit nach Carini gelangte, stellt eine direkte Verbindung zur Urkirche dar, zu jenen Christen, die ihren Glauben an Christus mit ihrem Blut besiegelten.
An den Seiten der Statue befinden sich die Bilder der metallenen Votivgaben, Augen, Hände, Herzen, typisch für die sizilianische Volksfrömmigkeit. Jede Votivgabe erzählt eine Geschichte. Ein geheiltes Auge, eine geheilte Hand, ein getröstetes Herz. An den Seitenwänden der Kapelle ergänzen einige Gemälde aus verschiedenen Epochen die Andachtsausstattung. Rechts vom Altar erhebt sich ein neoklassizistischer Marmorstumpf, das Grabmal Carollo, das um 1850 datiert wird.
Dieses Denkmal trägt in seiner schlichten Eleganz eine lateinische Inschrift, die De Salvatore Carollo, dem örtlichen Erzpriester, gewidmet ist. Eine Hommage an sein Leben und seinen Dienst. Links das Gemälde, das die Madonna des Rosenkranzes darstellt. Lieber Besucher, ich lade Sie nun ein, sich dem rechten Querschiff zuzuwenden, wo sich ein Raum von außergewöhnlicher Schönheit und theologischer Tiefe öffnet. Die Kapelle des Allerheiligsten Sakraments. Der Raum präsentiert sich als ein einziges majestätisches Joch, gekrönt von einem Tonnengewölbe mit Stichkappen, das sich anmutig nach oben erhebt. Der gesamte Raum ist geschickt von einem durchgehenden neoklassizistischen Gebälk eingerahmt, einem ununterbrochenen Fries, der seine Linearität und Eleganz unterstreicht. Das Gebälk wird rhythmisch durch kannelierte Pilaster unterbrochen, flache Säulen, die an die Wand gelehnt sind und deren Oberflächen fein mit vertikalen Rillen versehen sind. Sie münden in vergoldete korinthische Kapitelle, ein Triumph von Akanthusblättern und Voluten, die, mit Gold verziert, das Licht einfangen und dem Ganzen einen Hauch von Pracht verleihen. Um das Presbyterium abzugrenzen, erhebt sich eine hohe und imposante polychrome Marmorbalustrade. In der Mitte des Presbyteriums, dem Mittelpunkt der Andacht, erhebt sich der eucharistische Altar. Seine Mensa und das Antependium sind ein Meisterwerk der Intarsienarbeit aus verschiedenen Marmorarten, wo verschiedene Marmorsorten in einer Harmonie von Farben und Maserungen verschmelzen. In der Mitte des Antependiums sticht ein goldenes Zentralmedaillon hervor, das den Blick anzieht und die Heiligkeit des Ortes unterstreicht. Über der Mensa erhebt sich der Tabernakel in Form eines kleinen Tempels, der aus dem 19. Jahrhundert stammt. Aus grauem geädertem Marmor gefertigt, dessen natürliche Maserungen ihm ein dynamisches Aussehen verleihen, ist er mit roten Säulen verziert, die seine Struktur hervorheben. Das Ganze wird von einer kleinen, grün-serpentinfarbenen Kuppel gekrönt, einer kleinen Kuppel von intensiver Tonalität, die Raffinesse hinzufügt. Im Hintergrund entfaltet sich ein grandioser vergoldeter Holzstrahlenkranz, ein Werk aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Aus diesem Strahlenkranz, Symbol des
Die Rückwand ist mit einer plastischen Dekoration von bemerkenswertem Wert bereichert. In einem gebrochenen Giebel hebt sich ein paar Putten ab, Engelsfiguren, die mit ihrer Anmut den Raum beleben. Das gesamte Werk aus weißem Stuck und Vergoldungen ist das Ergebnis lokaler Handwerkskunst des späten 18. Jahrhunderts. Ein Zeugnis der handwerklichen Fähigkeiten der damaligen Zeit und der Fähigkeit, Schönheit im Dienste des Glaubens zu schaffen. Wenn man den Blick zum Gewölbe erhebt, offenbart sich ein gemalter Himmel von tiefgründiger theologischer Bedeutung. Im zentralen ovalen Medaillon trägt eine ätherische und anmutige weibliche Figur, gehüllt in ein Gewand mit zarten blau-rosa Nuancen, einen Kelch und eine strahlende Hostie in ihren Händen. Es ist die Allegorie der Eucharistie. Die Lünetten sind mit Szenen verziert, die tiefe theologische Bedeutungen im Zusammenhang mit der Eucharistie verbergen. In der ersten sind Putten zu sehen, die Trauben ernten, ein Bild, das auf das Blut Christi, Symbol der Eucharistie, verweist. In der zweiten spielen Putten mit Ähren auf das eucharistische Brot an und vervollständigen so den ikonografischen Zyklus der eucharistischen Feier. Die Seitenwände des Kirchenschiffs sind mit Wandfresken geschmückt, die biblische Episoden zum Thema der Eucharistie erzählen. An der linken Wand bewundert man das Fresko Die Brotvermehrung, ein Werk von Giuseppe Sant'Angelo aus dem Jahr 1930. Die Szene fängt den Moment ein, in dem Christus die Menge segnet, während ein junger Mann mit einer Geste der Demut und des Opfers die Brote und Fische darbringt, eine Vorwegnahme des eucharistischen Geschenks. An der rechten Wand befindet sich das Fresko Der Prophet Elia vom Engel getröstet, eine biblische Episode aus dem ersten Buch der Könige. Der Engel, göttlicher Bote, reicht dem schlafenden Propheten Brot und einen Krug, eine Typologie der Eucharistie, die die von Gott angebotene geistliche Nahrung unterstreicht. Beide Gemälde sind in weiten Rundbögen eingefasst, die mit Cherubimköpfen aus Stuck und vergoldeten Lorbeerblättern verziert sind. Lieber Besucher, wir schließen unsere außergewöhnliche Reise durch die Wunder der Mutterkirche von Carini mit der Betrachtung eines Raumes von außergewöhnlicher Andachts- und Kunstintensität ab, der Kapelle des Allerheiligsten Kruzifixes. Dieser Raum erweist sich als ein wahres barockes Theater der Passion, meisterhaft in das Mauerwerk des Kirchenschiffs eingelassen, wo jedes Detail dazu beiträgt, ein visuelles und spirituelles Erlebnis von tiefer Resonanz zu schaffen. Diese Kapelle präsentiert sich als eine Edicula.
Darüber trägt eine Stuckkartusche das IHS-Monogramm, ein christologisches Symbol, das den Blick zum Heiligen erhebt. Der Eingang zur Kapelle ist prächtig von einem Triumphbogen umrahmt, verziert mit einem durchgehenden Vergoldungsmotiv, das seine Feierlichkeit unterstreicht. Über diesem Bogen wird eine sehr elegante, geschwungene und zarte Jakobsmuschel von Putten getragen, die mit engelhafter Anmut in der Luft zu schweben scheinen. Diese Komposition gipfelt in dem johannischen Motto in polychromem Stuck: Sicrit petieretis patri, nomine meo dabit vobis. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. In der Mitte dieses heiligen Raumes, geschützt durch ein Glas, das seine Integrität bewahrt, erhebt sich mit imposanter Präsenz das hölzerne Abbild des gekreuzigten Christus, ein Werk aus dem späten 16. Jahrhundert. Der Körper Christi, mit einer Meisterschaft geschnitzt, die seine Spannung und sein vibrierendes Leiden hervorhebt, ist an ein Kreuz aus gesprenkeltem Achatstein genagelt, ein Element von außergewöhnlicher Einzigartigkeit auf Sizilien. Dieses Kreuz dient auch als Reliquiar dahinter und bewahrt in seinem Inneren kostbare Erinnerungen an die Passion. An den Seiten des Kruzifixes auf eleganten Sockeln erheben sich zwei Stuckengel, die Procopio Serpotta zugeschrieben werden und um 1720 entstanden sind. Diese Engelsfiguren, belebt durch einen aufsteigenden Wirbel, der ihre Bewegung und Dramatik hervorhebt, halten die Lanzen der Passion, Instrumente des Martyriums, die hier eine Bedeutung tiefer Hingabe annehmen. Rechts vom Altar, in einer durch Glas geschützten Nische, wird ein Objekt von unschätzbarem historischen und spirituellen Wert aufbewahrt. Der prächtige Prozessionsthron aus vergoldeter Bronze, verziert mit Säulen aus Lumacella, einem Brokatmarmor mit suggestiven Maserungen. Unter der kleinen kuppelförmigen Edicula dieses Thrones befindet sich das Dornenreliquiar, ein Fragment der Dornenkrone Christi, ein Geschenk von außergewöhnlicher Bedeutung, das 1525 von der Baronin Eleonora Tocco Manriquez erhalten wurde. Vier Cherubim tragen das zylindrische Gefäß, das die Reliquie umschließt, während ein ziseliertes Silberhalo die Kostbarkeit dieser Votivgabe verstärkt. Die Kapelle ist mit einem Bilderzyklus von bemerkenswerter künstlerischer und spiritueller Bedeutung bereichert. Links vom Kruzifix zeigt eine Schiefertafel von Zoppo di Gangi aus dem frühen 17. Jahrhundert ein Ölgemälde auf Schiefer, das Kruzifix zwischen dem heiligen Franziskus und dem heiligen Onufrius darstellt. Das Caravaggeske.
An den Seiten des Triumphbogens befinden sich zwei große ovale Leinwände, Werke von Vito Danna, die zwischen 1729 und 1769 entstanden sind. Das erste, die Schmerzensreiche, stellt die Jungfrau in einem dunklen Gewand und einem kobaltblauen Mantel dar, während sie ihr durchbohrtes Herz hält. Symbol ihres immensen Schmerzes. Die dunklen Rottöne des Faltenwurfs erinnern an das erlösende Blut. Das zweite Gemälde, die Veronika, zeigt die Heilige, wie sie das Schweißtuch mit dem Imago Christi ausbreitet, während zwei Putten eine Kartusche mit der Aufschrift In Ri aufrollen. Über den Seitentüren tragen zwei goldgrundige ovale lateinische Inschriften, die historische und andachtsvolle Aspekte der Kapelle enthüllen. Auf der linken Seite lautet der Text AMDG Populi Sacellum hoc novita comptum in peculiarem monumentum pitatis dispositum fuit
als Widmung Ad Majorem de Gloriam. Diese Kapelle des Volkes, kürzlich verschönert, wurde als besonderes Denkmal der Frömmigkeit eingerichtet. Auf der rechten Seite erinnert die Inschrift Sub auspicis Vincentii la grua Talamanca rectoribus Don Petro Randazzo I Aloisio Sarmiento anno 1746 an die Schirmherrschaft des Fürsten Vincenzo IV. La grua Talamanca und der Rektoren im Jahr 1746. Mit dieser Kapelle endet Ihre außergewöhnliche Reise durch die Mutterkirche von Carini. Sie haben Jahrhunderte der Kunst und des Glaubens betrachtet, Heilige und Künstler kennengelernt, die Spiritualität einer Gemeinschaft geatmet, die es verstanden hat, Stein in Gebet zu verwandeln.
Liebe Besucher, wir danken Ihnen für Ihren Besuch an diesem Ort und laden Sie ein, Ihre Reise zur Entdeckung der Geschichte und Architektur der Stadt Carini fortzusetzen.